Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir gehen heute ins Beet, wir gehen in den Garten, wir werden pflanzen, wir werden uns mit dem Gärtnern beschäftigen. Und das mit Caroline Engwert. Sie ist Gartenbloggerin, sie ist Buchautorin und sie sagt, Moment mal, jeder und jede kann gärtnern, so schwer ist das gar nicht. Guten Morgen, Caroline, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, ich bin ganz freudig aufgeregt und...
Man kann auf deiner Webseite, wo du über deine Gartenerfahrung bloggst, lesen, dass du am liebsten immer ein Handy in der Hand hast und eine Gartenschere. Denn du willst immer irgendwas rumschnibbeln und rumschneiden und was zu fotografieren gibt's auch Tolles. Warum ist dieses Gärtnern sowas Wichtiges, sowas Schönes für dich?
Also ich bin eigentlich Grafik- und Webdesignerin und ganz viel im Internet und drücke immer auf Bildschirmen rum und der Garten erdet mich, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, das ist ein toller Ort, um sich auch als Erwachsener ohne schlechtes Gewissen dreckig zu machen.
Und du hast da auch richtig so einen Ehrgeiz, dass es immer toller, immer größer, immer blühender wird oder reichen da auch so, um dieses Gefühl zu haben, ganz, ganz kleine Sachen?
Was für eine Steilvorlage. Eins meiner Mottos ist wirklich Ansprüche runterschrauben. Also man kann sich schon immer bemühen, aber wenn man so ein bisschen entspannt und locker reingeht, dann macht es noch viel mehr Spaß.
Wenn es um den grünen Daumen geht, sagen viele Leute in meinem Umfeld immer, ich hätte den gelben Daumen. Du hingegen behauptest, einen grünen Daumen, der ist nicht angeboren, das ist nichts Genetisches, man muss auch nicht so aufgewachsen sein, sondern man kann das lernen und trainieren. Jeder kann sich einen grünen Daumen antrainieren. Wie das?
Das hast du richtig formuliert. Also ich würde von mir behaupten, ich bin ein bisschen unsportlich, aber ich gehe auch laufen. Ich melde mich nur nicht gleich zum Marathon an. Und das kann man üben, indem man sich einerseits aufschreibt, was man so macht. Und zweitens, ich habe ein so ein Ding, das nenne ich 50-50-Methode. Wenn ich mir selber ein bisschen unsicher bin, mache ich mit der einen Hälfte der Pflanzen das eine oder mit der anderen Hälfte der Pflanzen das andere. Ich habe gerade zum Beispiel so eine Frage bekommen von einer Freundin, ihr Salbei wäre so stark zurückgefroren und was sie jetzt damit macht. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, na dann schneid einfach mal jeden zweiten Stängel stark zurück. Dann guck mal, wie der wieder austreibt.
Okay, also das heißt 50-50-Methode, wenn man sich unsicher ist, was bringt was, dann macht man in dem einen Beet das oder in dem einen Kasten das, in dem anderen das und erwartet, wenn du jetzt so diese Sportmetapher bringst, erwartet nicht gleich von sich, dass man da Höchstleistung bringt, ist es das so ein bisschen?
Ja, genau das.
Und wo fange ich da an? Also weil ich brauche ja eigentlich dann relativ schnell Erfolgserlebnis. Das ist immer am besten, um dran zu bleiben. Wie startet man da, wenn man bisher dachte, ach, Gärtner kann ich nicht?
Also ich würde immer empfehlen, dass man sich ein paar wirklich pflegeleichte Pflanzen zulegt. Also hier auf dem Studiotisch stehen ein paar Hornveilchen, die ich immer gerne empfehle. Die sind extrem pflegeleicht. Die wachsen überall.
Muss man dazu sagen, dass unsere liebe Redakteurin da einen Kasten hingestellt hat, ne? Die wachsen da nicht raus. Also
nein. Als Begrüßungs sozusagen, genau. Deko. Und wenn man jetzt so Gemüse machen möchte, dann zum Beispiel Buschbohnen oder Kürbis oder Salat.
Okay, also mit einer pflegeleichten Pflanze anfangen und dann sich nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, sondern gucken, okay, wie kann ich es dann sonst noch machen?
Und auch wichtig, sich nicht denken, irgendwie das Gemüse aus dem Garten muss aussehen wie im Supermarkt, weil da kann man sich ja klar machen, das sind Hochleistungssorten, die auf Aussehen gezüchtet sind und die Hälfte wird ja aussortiert.
Jetzt geht's ja erst los mit der Saison. Seine Frage, macht es Sinn, beim Pflanzen auf mediterrane Balkongestaltung zu setzen? Also mehr Pflanzen, die mit Trockenheit und Hitze umgehen können. Und wenn ja, welche Pflanzen wären das? Wer kann mit wem? Rosen und Lavendel? Und spielt der Wind eine Rolle? Wir wohnen im 5. Stock. Mehrere Fragen in einer. Liebe Caroline, kann man Frank da weiterhelfen?
Unbedingt und danke für die Frage. Auf dem Balkon ist es immer wichtig, dass man relativ große Gefäße benutzt. Also immer das Größte, was man finden kann, weil je mehr Substrat, desto besser kann es auch Wasser speichern. Dann kann man gucken, ob man ein bisschen so Tongranulat mit unterarbeitet, um die Haltefähigkeit ein bisschen zu verbessern. Und Wind ist auf jeden Fall ein Thema, der immer auch Feuchtigkeit mitnimmt. Ich würde an sich empfehlen, auf dem Balkon jeden Tag zu gießen. Ich mache das idealerweise morgens. Kann man so als Gewohnheit ein bisschen anbinden an eine Sache, die man eh macht, so wie Zähne putzen oder den ersten Kaffee. Und es lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen trockenheitsresistente Pflanzen zu benutzen. Allerdings muss man sich klar machen, dass einige von denen dann auch nicht winterhart sind. Also man die dann jedes Jahr neu pflanzt. Das wäre so.
Ist das nicht eh normal, dass man jedes Jahr seinen Balkon neu bepflanzt? Sonst wäre doch nicht immer so viel los im Gartencenter und ich würde die Leute nicht mit Blumenerde durch die Gegend laufen sehen.
Ah, das ist so ein Ding, da bin ich wirklich so Botschafter für den dauerhaften Balkonkasten. Dass man den Balkonkasten oder so einen Kübel eher denkt wie ein kleines Beet, wo man auch Stauden benutzt, die wiederkommen und immer ein bisschen versucht, das nur aufzufrischen und nicht dreimal im Jahr alles wegzuschmeißen und neu zu machen.
Okay, also das, was Frank vorhat, das wäre dann ja so ein bisschen was, was man dann doch regelmäßig erneuern müsste, wenn ich dich richtig verstehe, ne? Wenn es mediterrane Sachen sein sollen. Er hat noch eine Frage dazu geschrieben, Rosen und Lavendel, passt das zusammen? Wer kann mit wem?
Also Rosen und Lavendel sind an sich zwei sehr gute Balkonpflanzen, weil die sind relativ resistent und also zumindest was Hitze und Wärme angeht und kommen jedes Jahr wieder. Ich würde nicht unbedingt Lavendel in einen Rosenkübel pflanzen, weil der Lavendel schon sehr wenig Wasser braucht und dem ist dann das Wasser der Rosen vielleicht zu viel.
Über den Chat fragte Johanna. Sie sagt, ich habe den ganzen Winter alles nur so stehen gelassen auf dem Balkon und weiß jetzt nicht, ob davon irgendwas wiederkommen könnte jetzt im Frühling oder ob alles weg kann. Woran erkenne ich das? Unter anderem sind das Pampasgras, Wein, Jasmin, Heidekraut, schwarzäugige Susanne, Bambus, Christrose, Efeu und bei einigen Stauden ist sie sich nicht so ganz sicher. Caroline, was davon kann weg, alles oder stehen lassen?
Das sieht gut aus soweit, weil das Einzige, was wirklich nicht winterhart, das ist die schwarzäugige Susanne. Und die anderen Dinge, da kann es sein, dass ein bisschen was über den Winter vielleicht vertrocknet ist. Also viele Dinge erfrieren gar nicht, sondern vertrocknen dann, weil die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen können. Mhm. Ich würde empfehlen, so das, was vertrocknet ist, wegzuschneiden und jetzt auch wirklich regelmäßig zu gießen und dann mal ein bisschen abzuwarten. Aber da kommt was wieder auf jeden Fall.
Und dass die Wurzeln dann im Winter kein Wasser mehr aufnehmen können, das liegt am natürlichen biologischen Prozess oder kann ich da was gegen tun?
Wenn
und
das Ganze
kann ich das verhindern?
Entschuldigung, wenn das ganze Substrat durchgefroren ist, dann können die Wurzeln kein Wasser mehr aufnehmen. Mhm. Und da kann man irgendwie gucken, indem man zum Beispiel Kübel ein bisschen einpackt. Und da sind Pflanzen eben mehr oder weniger empfindlich dagegen, gegen dieses Durchfrieren und dann kein Wasser mehr aufnehmen können. Je nachdem auch, wie viel Wasser über die Blätter verdunstet.
Der Garten ist unser Thema heute mit unserer Gartenexpertin Caroline Engwert, womit natürlich auch der Balkon gemeint ist und sogar auch ja, die Pflanzen, die man drinnen so hat. Also Pflanzen, so sagt Caroline, das geht immer, das geht überall und das kann auch jeder. Und wir widmen uns aktuell ihren Fragen, die sie uns schicken. Zum Beispiel hat Rüdiger angerufen aus Zehlendorf und sagt, sein Dill wächst nicht.
Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich Dill, wenn ich den aussehe in meinem Garten, geht er auf, wächst ein paar Zentimeter und dann wird er irgendwie gelb und kippt zusammen und ich kann ihn praktisch vergessen. Was mache ich da falsch?
Also bei Rüdiger, da wächst der Dill kurz an und dann wird er gelb und kippt um. Und Mimi hat uns geschrieben über einen Chat über rbb88.de mit einem ähnlichen Anliegen und schreibt, ich habe einen 6 Quadratmeter Sonnenbalkon, Kirschbäume, Himbeeren, Blaubeeren, Feigenbaum machen mir Freude. Und auch sie schreibt, Dill und Schnittlauch wachsen gar nicht. Was kann ich tun? Rosmarin ist in dem milden Winter erfroren, Lorbeer mickert, alles ist in Kästen und Kübeln. Herzlichen Gruß aus Charlottenburg. Also es geht ein bisschen um den Dill und Co. Und wenn er nicht wächst, nicht angeht, nicht weiter wächst, was tut man?
Also erstmal muss ich Rüdiger dazu gratulieren, dass der Dill bei ihm überhaupt erst aufgeht. Also Dill aussäen ist irgendwie, ich liebe Dill. Und ich sähe den dann bei mir im ganzen Garten überall, weil er in meinem Gemüsebeet zum Beispiel gar nicht erst keimt. Mhm. Und was er so sagt, irgendwie mit der wird klein und wird dann gelb, also das kann zu viel Wasser sein, zu wenig Wasser, zu wenig Nährstoffe. Das müsste man jetzt nochmal irgendwie nachhören, aber vielleicht so für alle, Dill ist echt keine dankbare Pflanze.
Okay.
Mhm. Schmeckt super, aber kann total schwierig sein. Ich würde empfehlen, wenn man den wirklich haben will, sich in der Gärtnerei, also jetzt nicht im Supermarkt, sondern in einer guten Gärtnerei Jungpflanzen zu besorgen und die an unterschiedliche Standorte im Garten zu pflanzen, weil wenn der Dill einmal blüht, dann vermehrt er sich auch irgendwie später wieder.
Aber insgesamt, wenn ich es raushöre, sollte man nicht zu ehrgeizig sein, was den Dill angeht, sondern vielleicht eher dann denken, na gut, was anderes geht vielleicht besser an.
Da würde ich vorher mit einem gekauften Basilikum starten. Also der ist wirklich irgendwie dankbar. Allerdings irgendwie muss man darauf achten, dass man den nur nach dem Frost nach draußen pflanzt.
Was ist mit der Frage von Mimi? Die sagt, auch bei ihr mit dem Dill, da gilt dann ja wahrscheinlich Ähnliches, aber sie redet vom Balkon, vom Sonnenbalkon, auch Schnittlauch wächst nicht, der Rosmarin ist erfroren und Lorbeer mickert.
Also vielleicht nochmal so ein allgemeines Ding zu Kräutern. Die werden ja immer so schön über einen Kamm geschoren. Kräuter brauchen wenig Wasser und wenig Nährstoffe. Deswegen auch diese Anzucht- und Kräutererde. Mhm. Das ist aber viel zu pauschal. Da so als Tipp, wenn man mal die Blätter sich von den Pflanzen anguckt, alles, was eher fest und eher hart ist, so wie Rosmarin oder Salbei, die brauchen tatsächlich, also die sind mediterran und brauchen tatsächlich wenig Nährstoffe und wenig Wasser. Mhm. Sachen wie Schnittlauch oder Petersilie oder Basilikum, die sind eher weich. Die brauchen mehr Nährstoffe und viel Wasser. Insofern kann es bei dem Schnittlauch auch einfach sein, dass man dem ein bisschen mehr gießen müsste.
Okay, also das heißt nicht alle in einen Kasten oder in ein Beet pflanzen gleich behandeln, sondern da muss man schon individuell gucken, was braucht welche Kräutergattung.
Genau.
Caroline, wir haben noch eine Sache gar nicht beantwortet, da müssen wir nochmal drauf eingehen, aus der Frage von Mimi, die ja auch über den Lorbeer sprach und sagte, ihr Lorbeer mickert. Da hattest du jetzt noch gar nichts zu gesagt. Also mickert, ich leite mir das mal her, heißt, der wächst mickrig. Ist das so richtig?
Ich gehe davon aus und das kann einfach gut dran liegen, dass Lorbeer nicht richtig winterhart ist. Also den würde ich in einen einzelnen Kübel tun und im Winter dann reinstellen, also irgendwo ins Treppenhaus oder so. Also dann wächst er auch wieder gut weiter im nächsten Jahr.
Okay, also das heißt, sie hat ihn im Winter wahrscheinlich draußen gelassen und dadurch hat er Schaden genommen und kann jetzt nicht mehr so Wasser aufnehmen, wie das soll.
Ich gehe davon aus, also man könnte ihn jetzt nochmal irgendwie stark zurückschneiden, gucken, ob er wiederkommt, aber dann einfach im nächsten Herbst reinholen.
Okay.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Heute zum Thema Gärtnern mit unserer Gartenexpertin Caroline Engwert, Gartenbloggerin, Buchautorin und mit einem offenen Ohr für ihre Fragen hier in der Sendung. So auch, Caroline, die Frage von Andy, die es zu beantworten gibt. Denn er schreibt, liebe Caroline, was sind brauchbare, betretbare, hitzeresistente Alternativen zu Rasen? Gerne auch blühend. Wir haben mittags Sonne für circa 2 bis 3 Stunden, sonst eher Schatten. Liebe Grüße, Andreas. Schreibt Andreas das jetzt, weil der Rasen da nicht richtig angeht und Rasen da eben nicht wächst oder weil er gerne was anderes hätte als Rasen?
Das weiß ich nicht, aber da stecken viele Fragen und auch Kontroverse mit drin und ich habe auch tolle Antworten. Also, es gibt sehr schöne hitzeresistente, betretbare Alternativen. Das wäre zum Beispiel so ein kriechender Thymian, heißt Sandthymian, glaube ich. Dann gibt es so eine Polsterverbene und die wachsen auch gut. Da muss man nur darauf achten, wenn das blüht. Dann sind da auch Insekten. Also, dass man dann schaut, man kann das noch betreten, aber das nicht, dass man einen dann die Biene in den Zeh sticht. Und in seinem Fall, wo er schreibt, er hat mittags Sonne für 2 bis 3 Stunden, würde ich ihm eigentlich empfehlen, dass er genau das, was alle nicht wollen, nämlich ein schönes Moos kultiviert.
Ist denn Mittagssonne 2 bis 3 Stunden, ist das viel oder wenig?
Das ist schon wenig.
Sehr wenig.
Also, mittags Sonne für 2 bis 3 Stunden, sonst eher Schatten. Also diese hitzeresistenten, trockenheitsliebenden Pflanzen, die wachsen da dann natürlich logischerweise nicht gut. Aber alle wollen immer das Moos im Rasen weg haben. Und er könnte es so richtig kultivieren und das wird dann auch toll.
Das habe ich früher schon immer nicht verstanden, warum alle diesen Rasen vertikutieren bis zum geht nicht mehr, damit das Moos da rausgeht. Kann mich erinnern, als Kind fand ich das super schön, wenn da so viel Moos im Rasen war. Das war so weich, das war grün. Warum überhaupt das weg damit? Also.
Ja, das ist alles so eine Frage der Perspektive. Ne? Man sieht das irgendwie in Zeitschriften und die Engländer sagen ja immer so schön, the grass is always greener on the other side of the fence. Also auf der anderen Seite des Zauns ist der Rasen immer schöner grün. Also ich bin pro Moos vor allem im Schatten.
Okay, also pro Moos im Schatten, 2 bis 3 Stunden Sonne nur auf Andys Grundstück, da würde sich eigentlich Moos anbieten. Und dann hätte man auch nicht das, was du zu den anderen Alternativen gesagt hast, dass sehr, sehr viele Insekten im Sommer sind, die suchen das Moos dann wahrscheinlich eher weniger, kann man eher barfuß drüber laufen.
Wahrscheinlich schon.
RBB 888, die Experten mit Caroline Engwert, unserer Gartenexpertin, um den Thema Gärtnern und der Frage von Enkelsohn. Caroline, so nennt er sich. Aus gutem Grund, wie wir gleich hören werden, in unserem Chat schreibt er: Hallo Caroline, meine Oma hat ihren kompletten Garten überfüllt mit Ackerschachtelhalm. Was kann sie tun? Sämtliche Beete sind durchzogen. Gruß und Dank im Voraus. Das weiß ja sogar ich als Laie. Schachtelhalm, ein wahnsinnig hartnäckiges Unkraut, manche sagen auch Wildkraut, oder? Was einem ganz schnell den ganzen Garten zuwuchern kann und was auch sehr, sehr schwer ist zu entfernen, oder?
Also ich sage ja gerne unbeauftragte Pflanze. Also so eine Pflanze, die halt da an der Stelle sich selbst ausgebreitet hat, die hat niemand dahin gepflanzt, die will man da eigentlich nicht. Schachtelhalm ist wirklich hartnäckig. Der ist so eine Zeigerpflanze meistens für Staunässe. Also das Ideale wäre, dass man die versucht zu beseitigen, indem man den Boden auflockert, indem man zum Beispiel eine Gründüngung mit Lupinen pflanzt, die dann das alles ein bisschen auflockert oder indem man Sand einarbeitet. Wenn er mal da ist, der Ackerschachtelhalm enthält ganz viel Kieselsäure, aus der kann man so eine Brühe machen. die man dann als Blattstärkungsmittel auf die anderen Pflanzen sprüht und damit Pilzkrankheiten vermeidet.
Okay. Also das ist sozusagen das Zweite, dass man das auch verwerten kann, aber um nochmal beim Ersten zu bleiben, das erscheint mir ja total aufwendig, oder? Also die Maßnahmen ergreifen, um diese Staunässe zu beseitigen, andere Sachen säen und pflanzen, um dem Schachtelhalm, dem Ackerschachtelhalm da zu begegnen. Einfacher geht's nicht?
Nee, das ist schon wirklich ein bisschen, der gehört zu den Dingen, die sind erstmal da. Weil solange das Problem besteht, breitet der sich auch aus. Wenn man ihn jätet, muss man tief unten rein, weil der zu den Pflanzen gehört, die sich über sogenannte Rhizome, also über so Wurzeln ausbreitet und dann immer sich von halt an allen Stellen nach oben bohrt.
Okay, und wenn ich den einfach zweimal im Jahr wegschneide, dann nimmt er wahrscheinlich untenrum, aber so viel weg, dass mein Garten nicht so gelingen wird, wie ich das gerne haben möchte, oder?
Also den über Ausreißen und Abschneiden zu schwächen, das geht schon auch, aber da muss man sehr, sehr viel und dauerhaft und immer wieder das machen und der wächst unterirdisch dann einfach immer weiter.
Okay. Und ist denn, weil du gerade sagtest, also man kann daraus eine Brühe kochen, wenn man ihn dann aberntet, die aufsprühen auf andere Pflanzen, dann hilft es gegen Pilzbefall. Kann man den auch selber essen? Also ich will darauf hinaus, dass ich kenne so Leute, die gerne grüne Smoothies trinken und so und die sammeln sich ab und zu ihre Wildkräuter da oder ihr Unkraut selbst und sagen, muss ich doch gar nicht kaufen, wächst der überall.
Also den Ackerschachtelhalm würde ich nicht essen. Da ist nicht unumstritten, der ist wahrscheinlich giftig. Gibt auch so, das ist bei vielen Pflanzen so, dass dann immer da steht, junge Sprosse könnte man, also den Schachtelhalm einfach als Pflanzenstärkungsmittel benutzen. Wenn man Unkraut aufessen möchte, empfehle ich auf jeden Fall Giersch, Brennnesseln und ich habe bei mir im Garten Portulak. Der ist übrigens häufig auch im Rasen bei Leuten. Der schmeckt auch sehr gut. Und man muss aber halt wirklich bei allen Pflanzen mal genau gucken. Ich habe zum Beispiel eine sehr große Menge Maiglöckchen, die sich auch so unterirdisch verbreitet. Mhm. Die sind giftig.
Okay. Also das heißt, Empfehlung eigentlich eher nicht so, oder? Wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, was es ist, das zum Kochen und Essen zu benutzen?
Wenn man weiß, was es ist, kann man es, und es ist ungiftig, kann man es gerne auch aufessen. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann auf jeden Fall nicht.
Die Experten heute zum Thema Gärtnern mit unserer Gartenexpertin Caroline Engwert und mit ihren Fragen, die sich jetzt so ein bisschen um Flechten drehen. Da haben wir nämlich zwei verschiedene Fragen bekommen, die aber was Ähnliches meinen. Zunächst mal hat Marion aus Hellersdorf uns angerufen.
Meine Frage ist, ich habe im Garten lauter wie an den Bäumen und Sträuchern und Hecke wie so ein grüner Pilz. Den kriegt man auch nicht so ohne weiteres ab. Und da wollte ich mal fragen, wie man den bekämpfen kann. Und was das überhaupt ist, sind so eine Flechten, so eine hellgrünen Flechten.
Also Marion hat hellgrüne Flechten an ihren Bäumen und Thomas schreibt uns sowas Ähnliches. Er sagt nämlich, in unserem Garten sind viele Pflanzen, Zaubernuss, Johannisbeere, Ginkgo, Obstbäume, an den Stämmen mit einer gelbgrünen Flechte besetzt. Und er fragt dann weiter, ist wahrscheinlich unschädlich, aber trotzdem unschön. Gibt es Möglichkeiten, das zu vermeiden, Caroline?
Also vermeiden kann man es nicht so richtig gut. Die gute Nachricht ist, dass Flechten sind wirklich unschädlich. Mhm. Denn man sagt immer so, die wären ein Anzeichen für eine relativ gute Luftqualität. Mhm. Und die schädigen jetzt auch die Bäume nicht. Manchmal ist es so, dass sie in so großen Mengen vorhanden sind, dass man dann doch sich denkt, naja, man kann die einfach abbürsten. Also man nimmt so eine Wurzelbürste und bürstet die ein bisschen weg und dann ist auch eigentlich alles wieder fein. Auch wenn einem das nicht gefällt, kann man das abbürsten.
Und sollte man das denn auch abbürsten? Also ich meine, die Flechten sind ja vielleicht auch für irgendwas gut und ergeben irgendeinen Sinn. Was würdest du machen? Würdest du da der Optik den Vorzug geben oder würdest du sagen, nee, lass die mal, die gehören da auch hin?
Also in der Natur ist ja prinzipiell alles für irgendwas gut. Und das ist vielleicht so allgemein auch nochmal mein Aufruf, diesen Kreislauf nicht so maximal zu stören und alles regeln zu wollen, sondern wirklich auch ein bisschen die Pflanzen und Pilze und Mikroben miteinander irgendwie interagieren zu lassen. Und wegen der Optik, ich finde diese Flechten total hübsch. Also ich habe eine alte Magnolie bei mir im Garten und die ist auch immer ganz stark damit bewachsen. Und dann schneide ich mir Zweige und stelle die in die Vase.
Caroline, ich würde gerne einmal einen Schritt zurückgehen, denn wir haben jetzt wahnsinnig viel darüber gesprochen. Wie bekomme ich jene Pflanzen wieder ans Laufen? Wie gehe ich gegen die Flechte vor? Was mache ich bei alternativen Rasen und so? Aber lass uns mal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie fange ich eigentlich an? Also ganz, ganz vorne, denn unsere liebe Redakteurin Natascha hat uns ein paar Samen aus im Supermarkt mitgebracht, nämlich Heimtier und Ostergras und Schnittknoblauch. Und da ist natürlich die Frage, taugt das was, ne, mit solchen, ich nenne es mal Billigsamen, die man irgendwo in der Drogerie mal mitnimmt, oder sollte man dann schon mit eigenen Ablegern arbeiten oder wie würdest du da vorgehen, wenn man jetzt mal von the scratch, von ganz null anfängt?
Also das Coolste überhaupt finde ich sowieso, dass aus so einem einzelnen Samenkorn eine ganze Pflanze wird. Also das begeistert mich jedes Jahr erneut. Das wird auch nicht alt. Also das nutzt sich für mich auch nicht ab. Mhm. Es ist schon irgendwie schön, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie samenfestes Bio-Saatgut bekommt. Samenfest heißt, dass dann nicht irgendwo auf der Packung F1-Hybrid draufsteht. Das sind nämlich so Pflanzen, die sind durch Kreuzungen entstanden, also durch Zuchtimpulse der Saatguthersteller. Mhm. Und wenn man da später wieder irgendwie im Garten Samen abnimmt, kann das sein, dass die nicht genau die gleichen Eigenschaften haben wie die Mutterpflanze.
Okay. Das machen die das mit Absicht oder?
Das machen die mit Absicht.
Damit man wieder neue kaufen muss.
Na, soll. Das wäre jetzt ein bisschen fies, aber die machen das mit Absicht, weil sie bestimmte Eigenschaften zwei verschiedener Mutterpflanzen zusammenkreuzen. Zum Beispiel besonders große Früchte und besonders resistent gegen bestimmte Krankheiten. Wenn man das jetzt zusammenkreuzt, ist es schon für diese eine Generation praktisch, aber wir können das nicht immer wieder weiter vermehren. Wenn nicht irgendwo F1-Hybrid draufsteht, ist das sogenanntes samenfestes Saatgut, das man weiter benutzen kann. Mhm. Und aber man kann auch aus ganz normalem, konventionellem Saatgut eine Biopflanze machen, indem man die unter biologischen Bedingungen aufwachsen lässt. Mhm. Insofern kannst du dir aus dem Ostergras-Tütendings von Natascha aus dem Supermarkt auch noch Bio-Ostergras rein.
Und sag mal, aber mal ganz doof nachgefragt, das ist dann auch so ein bisschen der gärtnerische Ehrgeiz, oder? Dass man versucht, einmal auszusehen und ab dann nimmt man sich die Samen selber von den Sachen, weil diese Tütchen, die kosten dann nur 99 Cent oder 1 Euro oder so. Da kann ich ja auch blöd sagen, dann nehme ich halt jedes Jahr ein neues Tütchen.
Also es ist schon ein bisschen Ehrgeiz und ein bisschen Sport und letzten Endes auch so ein schönes, also ich tausche zum Beispiel auch total gerne Saatgut mit anderen, weil ich es irgendwie süß finde, dass die Pflanzen von jemand anderen in meinem Garten dann weiter wachsen.
Verstehe.
So. Mhm. Und man kann natürlich eine sehr große Sortenvielfalt sich zusammen tauschen und wieder weiter vermehren.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Wir reden jetzt übers, ja, gar nicht so unspannende Thema Zurückschneiden. Wie viel sollte man, wie viel ist richtig, wie viel ist falsch? Susanna aus Neukölln hat uns angerufen.
Ich habe über 30 Jahre alte Azalee im Garten. Und das erste Mal nur ein Drittel ist ausgetrieben, der andere ist vertrocknet. Wie weit darf ich das zurückschneiden dann?
Also Caroline Susanna sagt, sie hat eine 30 Jahre alte Azalee im Garten und ein Drittel ist ausgetrieben, die Hälfte ist vertrocknet und jetzt fragt sie sich, soll sie da überhaupt was zurückschneiden? Was sagst du?
Also das wäre in dem Fall so, dass alles, was vertrocknet ist, würde ich auch wegschneiden. Azaleen sind glücklicherweise ganz gut schnittverträglich. Also da kann sie auch gut ins alte Holz ein bisschen zurück. Und man macht das auch regelmäßig bei Azaleen, um denen einen sogenannten Verjüngungsschnitt zu verpassen, mhm, also dass die wieder buschiger oder stärker austreiben.
Mhm. Ich kann mich erinnern, dass mein Opa früher in seinem Garten, der hat immer so stark zurückgeschnitten, dass wenn man dann zu Besuch kam, man dachte, da ist eine Bombe eingeschlagen und man dachte, jetzt ist alles kaputt, das kommt nie wieder. Und er sagt immer, das kommt schon wieder. Und er hatte jedes Jahr recht und es kam wieder. Also wie viel eigentlich zurückschneiden? Wirklich so, dass man denkt, oh, ist eigentlich zu viel, weil die Pflanzen können das schon ab oder lieber ein bisschen vorsichtiger?
Ein klassischer Fall für die Antwort, es kommt darauf an.
Ach.
Also vielleicht kann man sich erstmal klar machen, wofür der Rückschnitt überhaupt ist oder wie.
Ja.
In der Natur kommen ja Tiere vorbei und fressen Teile ab.
Mhm.
Das ist für die Pflanze ein Impuls. Okay, da fehlt jetzt was, also mache ich was Neues.
Mhm.
Pflanzen wollen immer nach oben und zum Licht wachsen. Je mehr man also oben abfrisst, abschneidet, desto stärker ist das. So entstehen auch die sogenannten Angsttriebe oder bei den Obstbäumen.
Mhm.
Es ist ein bisschen starker Rückschnitt, also regt dann auch starken Austrieb wieder an. Und überall, wo man anschneidet, wird auch eine Verzweigung entstehen.
Mhm.
Es gibt Pflanzen, die das nicht gut vertragen. Wie zum Beispiel jetzt die Zaubernuss, die hatten wir vorhin auch, also oder Hamamelis hatten wir vorhin in so einem Kommentar mit drin. Manche Bäume fangen auch an zu bluten, wenn man so große, starke, offene Wunden macht. Also es lohnt sich schon, so nach der eigenen einzelnen Art mal zu gucken. Und wenn man jetzt im Winter ohne Laub schneidet, hat man einen sehr guten Überblick über die Pflanzen, weil man natürlich das Gerüst besser sieht. Im Sommer ist es so, dass es auch Pflanzen gibt, die man besser im Sommer schneidet und der starke Neuaustrieb im Sommer ein bisschen gehemmt ist, weil das die Kraft noch in den Blättern steckt.
Okay, aber du würdest sagen, auf jeden Fall zurückschneiden. Die Frage ist, wie viel und an welcher Stelle, aber zu sagen, lassen wir so, wir schneiden gar nicht zurück, das würde nicht funktionieren auf die Dauer, weil die Pflanzen einfach nicht genug neue Triebe ausbilden?
Das, man sagt dann manchmal, dass die vergreisen. Das ist tatsächlich so, wenn man gar nicht schneidet, kann sein, dass es irgendwann auch keinen Neuaustrieb gibt. So als Faustformel sage ich immer, nicht mehr als ein Drittel der Blattmasse auf einmal wegschneiden. Was heißt, dass man auch nicht mehr als ein Drittel der Zweige auf einmal wegschneidet. Und da empfehle ich, dass man die auf einem Haufen sammelt. Während dem Rückschnitt, dann kann man das immer ganz gut sehen, wie viel ist denn das schon.
Die Expertin hier heute mit dem Thema Garten und Gärtnern mit unserer Expertin Caroline Engwert und mit dem Thema Düngen, dem wir uns jetzt mal so ein bisschen zuwenden wollen, weil ich mir überlegt habe, Caroline, wenn man schon düngen will und düngen muss, dann doch eigentlich jetzt, oder? Wo alles anfängt zu sprießen und wo jetzt die, so ein laienhaftes Verständnis, die Pflanzen die Power und den Rückenwind brauchen, um sich auch kräftig zu entwickeln, oder ist das falsch?
Das ist schon soweit richtig. Also man würde jetzt nicht im Winter düngen, weil da ist sozusagen der Garten im Winterschlaf. Auch die Bodenlebewesen sind nicht so aktiv. Da würde man den Dünger oben drauf tun und der läuft einfach unten wieder raus. Mhm. Wenn jetzt die Gartenpflanzen wieder anfangen zu wachsen, ist ein guter Zeitpunkt zu düngen. Aber oft weiß man nicht, wie viel, weil man das ja sehr davon abhängig ist, was ist im Boden eigentlich drin, wie viele Nährstoffe. Insofern ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um eine Bodenprobe zu entnehmen und die entweder in ein Labor zu schicken. Oha. Oder es gibt auch so Heimtests, mit denen man das machen kann. Manchmal bieten das auch Baumärkte irgendwie an, so Aktionen. Dann bringt man da die Bodenprobe hin und die gucken, was drin ist. Und dann weiß man natürlich besser, was ist zu tun.
Okay, klingt jetzt ganz schön aufwendig, aber klingt so, als wenn es sich dann lohnen würde, weil man dann einmal wirklich Bescheid weiß.
Das ist gar nicht so wild. Da nimmt man einfach an so ein paar Stellen im Garten, die repräsentativ sind, irgendwie ein bisschen was mit einem Löffel so von 5 bis 10 Zentimeter Tiefe raus und kratzt es zusammen und schickt es dann ein. Also ist nicht so aufwendig.
Okay, und dann weiß man, wie viele Nährstoffe sind drin im Boden, was sollte ich zusetzen? Aber auch wenn man diese Informationen hat, kann man zu diesem Dünger greifen oder jenem Dünger, so ganz natürlicher, welcher aus der Fabrik. Was würdest du da empfehlen?
Also ich würde immer eine organische Düngung, also eine natürliche empfehlen, weil bei den Pflanzen ist es am Ende egal. Für die sind die verschiedenen Nährstoffe einfach nur Bausteine. Ein Stickstoffbaustein, ein Kaliumbaustein und die verarbeiten die. Bei der organischen Düngung haben wir den Vorteil, dass die Dünger werden erst von den Bodenlebewesen aufbereitet, aufgeschlossen nennt man das, und dann an die Pflanzen abgegeben. Dadurch ist das nicht so schnell viel da und wird dann alles ausgewaschen, sondern so peu à peu.
Mhm. Okay, das ist also der Vorteil der organischen Düngung.
So ist es. Der ideale Dünger ist natürlich immer der eigene Kompost. Also guter, reifer Kompost ist ein super Dünger. Ansonsten kann man alle Arten von organischem Material, Hornspäne oder Rinderdungpellets oder sowas nehmen. Und das wird dann so nach und nach aufgeschlossen.
Was mit Pferdemist?
Ah, da sagst du was. Ich habe mir eine Pferdemistlieferung kommen lassen gerade. Idealerweise macht man das
Hört man auch selten den Satz.
Ja, das macht man eigentlich mit abgelagertem Pferdemist im Herbst. Aber ich habe gerade meinen Gemüsegarten neu organisiert und dachte, wenn ich das jetzt schon mache, erhöhe ich mal die organische Masse und habe so einen Anhänger leer geschaufelt neulich. Mir tun jetzt noch die Arme weh.
Okay, aber das heißt also auch Pferdemist, wenn man irgendwie rankommen kann, kann man sich bestellen, ist ein super organischer Dünger. Man braucht nur die entsprechenden Oberarme, um den aufzutragen.
Ja, und man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil da kann ein bestimmter Schädling drin sein. Die heißen Drahtwürmer, das sind die Larven des Schnellkäfers, auch ein guter Name. Und deswegen sollte man ein bisschen gucken, dass man nicht unbedingt da Wurzelgemüse oder Kartoffeln dann direkt drauf pflanzt.
Und was mache ich dann auf dem Balkon, also wenn ich den Pferdemist nicht bei mir im 4. Stock tragen will?
Also es herrscht ja häufig so die Meinung, man müsste die Erde in den Balkonkästen jedes Jahr neu machen. Und das ist nicht so. Die kann man gut wieder aufbereiten, die Erde. Also man kann so 2/3, 1/3, also 1/3 neue Erde dazu tun, das alles irgendwie neu vermischen und wieder reinmachen. Und man kann auch da entweder mit einem organischen Flüssigdünger oder auch mit sowas wie Hornspänen, Hornmehl, so das von oben einarbeiten. Geht genauso.
Okay, also einarbeiten heißt nicht nur drauflegen, sondern ein bisschen untergraben.
Genau, dafür werden ja eigentlich diese kleinen Grubber, diese Handhäckelchen hergestellt überhaupt, dass man Dinge einarbeitet.
Die Experten auf RBB 888 zum Thema Gärtnern und Garten mit unserer Expertin Caroline Engwert, mit der ich jetzt über eine Sache gerne nochmal sprechen möchte, nämlich darüber, wie schlau Pflanzen eigentlich sind. Beziehungsweise, also worauf ich hinaus will, ist, was Pflanzen eigentlich, wie die sich eigentlich anpassen auf das, was man ihnen bietet. Also kann man die erziehen? Wenn man jetzt sagt, ne, du kriegst nur diese 3 Stunden Sonne, auch wenn du eigentlich 6 brauchst oder du kriegst nur alle 3 Tage Wasser, auch wenn du eigentlich mehr brauchst, können die sich diese Situation aneignen und lernen?
Also es ist schon besser, wenn man Pflanzen prinzipiell auf den passenden Standort pflanzt. So, also eine ausgewiesene Sonnenpflanze in den Schatten zu pflanzen, wird darin, also entweder wird sie dann nur kümmerlich wachsen oder keine Blüten bekommen. Und eine Pflanze, die eher Schatten liebt in der prallen Sonne, wird sich dann nicht wohlfühlen. Wir fahren ja auch nicht alle gerne nach Griechenland in den Urlaub. Mhm. Mit dem Gießen ist es anders. Also man kann die Pflanzen dazu erziehen, dass sie tiefer wurzeln. Also wenn man jetzt so ein bisschen, also vielleicht an sich, die Pflanzen wurzeln, suchen das Wasser und wachsen auch dahin. Wenn man jetzt immer nur ein bisschen oben drauf gießt, wachsen die nach oben. Wenn man eher lang und durchdringend wässert, nennt man das, also so, dass es 10, 20, 30 Zentimeter tief in den Boden sickert, dann wachsen da auch die Wurzeln hin. Mhm. Dann brauchen die Pflanzen auch weniger oft Wasser.
Okay, also das heißt, durch sein Gießverhalten kann man beeinflussen, was die Pflanzen brauchen oder wie sie es verwenden.
Unbedingt.
Und ist das denn so, also gibt es dann eine Faustregel, dann wie oft ich gießen sollte auf dem Balkon und im Garten?
Das ist ein bisschen von der Kultur abhängig. Auf dem Balkon ist es so, muss man sich wieder vorstellen, kleines Gefäß, wenig Substrat, wenig Wasserspeicherfähigkeit. Also auf dem Balkon sollte man schon regelmäßig und häufig gießen. Im Garten kann man die Pflanzen dazu erziehen, dass man alle 3, 4, 5 Tage nur gießen muss.
Okay. Und ist da was dran an diesem Mythos? Was ich mal gelernt habe, ist auf keinen Fall nachmittags in der Nachmittagssonne gießen, sodass ich mich dann manchmal schon erlebt habe, wo ich dachte, okay, ich war den ganzen Tag weg und nur zu so Sonnenzeiten zu Hause und dann die Blumen nicht gegossen habe, weil ich Angst hatte, zur falschen Zeit zu gießen, stattdessen gar nicht gegossen habe.
Also was schon irgendwie, wo ich immer denke, das kann nicht sein, dass es immer noch gibt, ist, dass Leute mittags irgendwie so mit dem Rasensprenger irgendwie so mehrere hundert Liter Wasser verplempern, so, weil das meiste davon verdunstet. Aber also wenn man kann in der Hitze gießen, dann würde ich so einen Gießstab empfehlen. Da ist die Brause praktisch unten dran. Jetzt kann man das einfach an den Fuß der Pflanze halten, da wo es Wasser hin soll.
Aber also man sollte es nicht machen, weil es wenig effizient ist, aber es schadet der Pflanze auch nicht.
Na, wenn Wasser auf den Blättern liegt, können die auch verbrennen. Das ist schon nicht so gut.
Eine Frage machen wir noch, ne? Eine Frage von Rita, die uns über rbb888.de geschrieben hat und die sagt kurz und knapp: Hallo, ich suche für meine Orchideen ein Substrat, das Schimmelbildung und Trauerfliegeneinnistung verhindert.
Für Orchideen würde ich immer wirklich spezielles Orchideensubstrat empfehlen. Da muss man sich klar machen, Orchideen wachsen normalerweise ja auf Bäumen, also die wachsen gar nicht in Erde. Und dieses Orchideensubstrat bildet das so ein bisschen ab. Aber die Trauermücken sind eine Steilvorlage, weil das haben viele Leute jetzt gerade bei ihren Aussaaten oder bei Jungpflanzen oder Zimmerpflanzen, dass da so kleine schwarze Fliegen drin sind.
Und, hatte ich auch mal, habe ich so gelbe Täfelchen reingesteckt.
Genau, und wenn man noch nicht so viele hat, also wenn die Population von diesen Trauermücken noch nicht so hoch ist, dann kann man die entweder mit diesen hässlichen Gelbtafeln abfangen oder mit einer Pflanze. Ich habe ein Fettkraut, heißt das. Mhm. Das ist eine fleischfressende Pflanze, die blüht auch, macht ganz niedliche lila Blüten und die fängt die ab und frisst die auf. Fettkraut.
Okay, Fettkraut heißt das, bekommt man im normalen Gartenhandel? Oder?
Kann man bestellen, aber ich habe es jetzt auch schon mal im Baumarkt gesehen, bei den Zimmerpflanzen.
Fleischfressende Pflanze, die Trauer, du sagst jetzt Trauermücken, Trauerfliegen, hat Rita geschrieben. Was ist richtig?
Das ist das Gleiche. Würde Trauermücken sagen, aber.
Okay, also die einfach wegfrisst und dann hat sich dieses Problem auch so erledigt. Sieht die dann auch ganz gut aus, die Pflanze?
Nur eine Sukkulente, ist schon süß.
Das war der rbb 888 Podcast, die Experten.